Herzlich willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Rike und ich begrüßen euch ganz herzlich zum Schnack und Snack heute und wir haben dabei, wie gewohnt, immer einen Tischgast dabei. Dieses Mal ist es Cord Wölke, niemand geringerer als der Geschäftsführer von Butnikowski. Und für alle Nicht-Hamburger muss ich Butnikowski natürlich erklären. Butni, liebevoll hier in Hamburg genannt, ist eine Drogeriemarktkette, mit der jeder in Hamburg hier sehr vertraut ist. Es gibt sie bereits seit über 100 Jahren, seit 1912 und ist mit über 180 Filialen hier in Hamburg vertreten und auch in der Metropolregion. Aber nicht nur das, Butni expandiert derzeit und man findet Butni-Filialen mittlerweile auch in Berlin, in Bayern und in Baden-Württemberg. Butni goes sozusagen into the world und wir in Hamburg schätzen es sehr, Butni-Produkte auch im Süden zu finden, wenn wir auf Reisen sind. Cord Wölke, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist und ich darf vorausschicken, dass wir dich duzen dürfen. Das ist dem geschuldet, dass ich dich persönlich schon sehr lange kenne und viele der Auszeichnungen, die dich ausmachen, ich auch immer am Rande mit bemerkt habe. Und das ist eine ganze Reihe von Auszeichnungen. Wir fingen an, wo ich sehr aufmerksam wurde auf deine Verdienste tatsächlich, als du das sogenannte Bundesverdienstkreuz erhielst für deine sozialen Verdienste. Deine Frau Gabi Wölke hat auch eines bekommen und bei dir ging es dann reihan weiter. 2012 Unternehmer des Jahres, dieses Jahr wieder mal einer der attraktivsten Arbeitgeber Hamburgs. Und das mit deinem Familienunternehmen, in dem auch deine Kinder Christoph, Julia und Niklas tätig sind, ist es kein Wunder, dass dann auch noch andere Auszeichnungen dazu kamen. Unter anderem bist du aber auch noch im Programm des Bundesfamilienministeriums aktiv, Erfolgsfaktor Familie und im Integrationsbeirat. Und ich höre jetzt einfach auf, weil ansonsten füllen wir den Podcast heute Abend mit deinen Auszeichnungen.
Also Erfolgsfaktor Familie, Unternehmen gewinnen, ist das richtig? Und der Integrationsbeirat ist aber inzwischen aufgelöst, der existiert nicht mehr.
Ja, okay, dann habe ich...
Man muss immer sagen, der Erfolg eines Unternehmens ist natürlich immer, sind immer die Mitarbeiter, davon hängt alles ab. Und deshalb, desto größer das Unternehmen ist, desto kleiner ist natürlich auch der Einfluss. Und was gehört einfach dazu, man muss Menschen lieben. Das ist eine Grundvoraussetzung.
Und ich glaube, das tust du mit großem Herzen.
Nochmal. Und dienen, nicht? Und führen dienen. Heißt an sich in erster Linie zu dienen.
Ja, da sind wir schon mittendrin. Denn ich möchte noch einmal kurz zurückkommen, wie wir uns kennengelernt haben. Denn damit war es tatsächlich ja sehr deutlich geworden, wie groß dein soziales Engagement und auch deine Liebe zu den Mitmenschen in Hamburg ist. Wir liefen uns über den Weg, das war ein Zufall, manche mögen auch sagen ein Glücksfall, ich würde es sicherlich so benennen, denn 2004 war es schon, dass ich dich beim Joggen an der Alster kennenlernte und nicht wusste, dass ihr als Unternehmen, du insbesondere gerade auf der Suche wart nach jemandem, der in die Hamburger Schulen geht, um gesunde Ernährung zu unterrichten. Wie kam dein Engagement damals?
Ja, wie ist das Engagement entstanden? Das ist natürlich immer, dass man weiß ja heute inzwischen, dass man sehr früh mit bestimmten Dingen natürlich beginnen muss. Und wie ich mal sagte, wir müssen versuchen, hier auch in Hamburg eben Exzellenz von der Kita bis zur Uni zu erreichen. Das ist an sich das. Und womit beginnt man? Es ist aber nicht allein gewesen, dass wir uns über Ernährung unterhalten haben in den Schulen, sondern überhaupt, was geht in den Schulen vor? Welche Probleme haben die Schulen? Das war also für mich viel stärker, weil es ist ganz klar, ich kann nur einfach, aber einfach ist so schwierig. Wenn es der Stadt gut geht, gute Bildungseinrichtungen, profitieren wir auch als Unternehmen davon. Desto besser die Menschen ausgebildet sind, desto höhere Einkommen, desto weniger Arbeitslosigkeit haben. Und deshalb hat man natürlich immer Interesse, wenn man so stark mit einer Stadt verbunden ist, dass sich eine Stadt weiterentwickelt. Und das hat mich an sich bis heute begleitet. Also ich mache mir heute auch große Sorgen um die Weiterentwicklung von Hamburg, nicht? Also weil wir eben eine Reihe von verschiedenen Problemen haben, durch Hafen, Thema Digitalisierung, keine ausreichenden oder keine exzellenten IT-Studiengänge. Es gibt Bereiche aus der OECD, die sehr klar sagen, was wir an Defiziten ja haben. Wir haben auch zu wenig Menschen, hochqualifizierte Menschen hier in Hamburg. Also es gibt eine ganze Reihe und deshalb begleitet mich die Stadt. Aber es ist auch klar, das ist auch eine Form von Egoismus. Wenn der Stadt gut geht, dann geht es uns gut.
Das ist sicherlich so, aber das einen freut, muss ja des anderen nicht Leid sein.
Nein, sondern ist auch kein Leid.
Es ist tatsächlich eine Win-Win-Situation.
Eine, Win-Win. Ja,
genau. Eine echte Win-Win-Situation, ja, genau. Für beide Seiten, also auch für die Stadt. Und das Thema Ernährung und Gesundheit und Exzellenzen auszubilden oder gute Menschen, die im Sinne von gut ausgebildet für die Unternehmen stark zu sein, bedeutet ja auch gesund ernährt zu sein.
Also ein großes Thema ja heute auch. Wenn wir uns auch jetzt aktuell über Corona unterhalten, hat man ja festgestellt, dass die Anfälligkeit für Corona bei übergewichtigen Menschen stärker ist und die Probleme, auch wenn sie erkranken. Also deshalb, und das Thema beginnt ja in den Kitas heute bei der Ernährung, und deshalb ist es so wichtig, wenn wir das Thema auch Diabetes uns anschauen, alle diese ganzen Wohlstandserkrankungen, und da muss man ja auch dazu sagen, die Gesellschaft muss es insgesamt bezahlen.
Ja.
Und die Ausfallraten haben wir heute über Milliarden, die bezahlen müssen, über Krankheitsraten, über Kassen und so etwas alles. Also man muss immer dazu, ich habe immer gelernt aus meinen Wanderungen und die ich früher gemacht habe im Himalaya und Nepal und auch im Bhutan, dass eben alles miteinander verbunden ist. Und das habe ich sehr stark aus dem Buddhismus herausgenommen, dass alles miteinander verbunden ist.
Das ist sicherlich so, und das, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, dass es immer in Kreisläufchen zu denken ist. Also
ja, in anderen, aber erst die Kreislaufwirtschaft. Ne?
Wir haben die Kreislaufwirtschaft, aber da
die
kommen
geht auch
wir...
Bei den Menschen, die geht auch bei den Menschen.
Richtig, und das ist ganz klar. Also wir haben, je mehr, und du sprichst es an, je mehr wir Erkrankungen gerade wahrnehmen, und Corona ist eine Krankheit, die uns ja massiv beschäftigt, aber du hast auch Diabetes angesprochen, es sterben in Deutschland alle 20 Minuten jemand an Diabetes beziehungsweise den Folgen. Das sind 24.000 Menschen im Jahr, über das man ja gar nicht so stark redet, geschweige denn die Folgen des Diabetes wie Herz-Kreislauf-Erkrankung, eine der großen Todesursachen in Deutschland. Und das ist so in Vergessenheit geraten, aber wenn wir, und da war das eben damals so schön, in die Hamburger Schulen gegangen sind und geguckt haben, was da eigentlich los ist, dann konnte man einen schönen Querschnitt durch Hamburg finden. Wir haben ja hier in dieser Stadt alles. Wir haben von sozial oder sozioökonomisch Schwächeren bis sozioökonomisch Stärkeren, aber auch Kinder, die selbst wenn sie in sozioökonomisch starken Familien sind, also mit einem guten finanziellen Background und auch Bildung, nicht unbedingt die Kinder, die gut ernährt sind, weil man sich gar nicht mehr die Zeit nimmt, beispielsweise für ein gemeinsames Essen, für gemeinsames sich gemeinsam gut zu tun. Und ich glaube, da setzt ihr ja auch als Unternehmen immer wieder an mit Gemeinsamkeit, richtig?
Das ist richtig, dass wir uns natürlich diesem Problem stellen. Natürlich konzentrieren wir uns eher auf die sozialen Brennpunkte innerhalb der guten Jahre Hilfe, weil wir eben auch doch vielleicht ein gewisser Widerspruch, also sagen wir mal, wenn wir mit Übergewicht sprechen, ist an sich in den einkommensstarken Stadtteilen geringer als in den Brennpunkten. Das muss man einfach so sagen. Da hängt ja auch andere Dinge. Es ist ja nicht nur Ernährung, sondern es gehört auch Bewegung dazu.
Umgang mit Stress, Medien.
Ja, genau. Und eben das muss man also wirklich auch ganz wichtig sehen. Aber es ist eben enger Zusammenhang eben zwischen Bildung und Gesundheit. Das müssen wir klar sagen. Und deshalb wäre es ja auch wichtig, dass das Thema Gesundheit viel stärker in die Schulen hineingeht. Wirtschaft ist viel zu wenig. Ja, jeder muss so viele Entscheidungen in seinem Leben treffen und dazu gehört wirtschaftliches Verständnis einfach. Ich kann nicht bis heute nicht verstehen, weshalb das Thema Wirtschaft jetzt kein Fach ist. Ne?
Ja.
Aber es gilt eben auch für die Gesundheit und das muss eben auch sehr früh beginnen. Nicht? Weil ja auch, das merkt man ja auch, der Einfluss der Kinder ist sehr groß auf das, was eingekauft wird.
Mhm.
Also deshalb ist eben diese Förderung in den Kitas und in den Schulen sehr wichtig für eine gesunde Ernährung.
Ja.
Und das geht eben auch weiter eben auch dazu in den Unternehmen, weil man sich heute auch viel stärker Gedanken über die Gesundheit macht. Man spricht ja heute von dem Prozentsatz gibt es immer speziell nicht krank, sondern in Gesundheit. Ich komme nicht auf den Ausdruck jetzt. Also was jetzt die Leute sagen, man sagt heute 95% sind, sagt nicht 5% sind.
Ach so, ja. Ja, ja. Die Ausdrucksweise.
Die Ausdrucksweise hat sich ja verändert.
Ne? Richtig. Und vielleicht noch so ein Punkt, was man eigentlich machen könnte, wenn es um Einkauf und Einkaufsentscheidungen von Kindern geht. Chile ist so ein tolles Beispiel. Die haben es tatsächlich geschafft, den Zuckergehalt in den Produkten um 25% zu senken. Warum? Weil die Produzenten auf einmal andere Lebensmittel machen. Und warum machen sie das? Weil der Präsident Chiles sich entschlossen hat, eine sehr leicht verständliche Deklaration auf die Produkte zu bringen. Und zwar einfach nur schwarze Markierung, und die stehen für Zuckergehalt, Salzgehalt, Fette oder Kalorien. Und wenn die drauf sind, haben die Kinder gelernt, dann darf man das nicht kaufen, weil das dann zu hoch ist. Ja. Und noch etwas, diese Produkte dürfen auch nicht mehr beworben werden.
Ja, das wäre ja auch ist ja auch ein großes Thema, dass zuckerhaltige Produkte immer noch sehr stark beworben werden. Und man sieht ja auch diese Diskussion, die wir jetzt mit Lemonade haben, weil die nicht genug Zucker sind, keine Limonade. Ich meine, das sind so Dinge, die man nicht mehr nachvollziehen kann. Und man versteht es ja auch nicht, dass wirklich Interesse der gesamten Gesellschaft, und das ist ja keine Bevormundung, dass man wirklich da entweder auch eine höhere Steuern für bestimmte Produkte, weil ich auch mal sage, es müssen ja auch die Produkte, die Folgeerkrankungen müssen auch berücksichtigt werden.
Mit berechnet werden.
Ja, genau. Also wie man aus einer Kreislaufwirtschaft muss auch, wenn da solche Probleme auftreten, dann muss er. Ja. Also und das würde ja auch die Dinge auch verändern. Und ich glaube, die Bereitschaft, ich glaube auch da, Industrie wartet auf klare Vorgaben. Mhm. Das, was wir heute mit unserer netten Landwirtschaftsministerin haben, die ja schön lächeln kann, aber
wahrscheinlich selber nicht mal den Nutri-Score erklären
kann. Ja, aber
kann.
Sie hat aber auch nicht, ja, sie kann es vielleicht nicht erklären, und sie hat einfach nicht den Mut, gegen diese Lobby da gegen anzugehen. Mhm. Aber ich glaube, man muss wirklich heute, dass die Bereitschaft der Verbraucher ist, weiter natürlich, die gucken immer auf den Geldbeutel, das ist das Problem der Entscheidung des Geldbeutels, aber ich glaube, wir müssen einfach dazu kommen, dass man für Ernährung, das ist wichtiger. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein Thema jetzt, in den Corona-Zeiten, wo vielleicht mehr selber jetzt wieder gekocht wird, dass man doch wirklich mal überlegt, was kaufe ich ein und wie gehe ich mit diesen ganzen Dingen eben weiter um. Mhm. Also ich glaube, das ist auch jetzt eine Chance, wirklich zu einer besseren Ernährung einfach zu kommen. Nicht? Also man muss ja aber sagen, Krisen sind immer Chancen.
Ja, definitiv. Ich würde sagen, da kann ich für uns beide sprechen, da geben wir dir total recht. Denn wir haben auch in unserer letzten Folge schon total intensiv darüber gesprochen, über die Corona-Auswirkungen auf unser Essverhalten in der Folge Intuitives Essen. Ich habe bei meinen Recherchen, du hast immer wieder angesprochen, das Gemeinwohl und die Gemeinschaft. Und ich bin auch bei meinen Recherchen immer wieder auf die Gemeinschaft, das Gemeinwohl von Hamburg, aber auch deutschlandweit gestoßen, mit dem Stichwort Nachbarschaft. Mhm. Du hast in einem Interview zum G20-Gipfel, da wurde bei euch eine Butni-Filiale am Schulterblatt gestürmt, und da hast du von dem Wert der Nachbarschaft, der dir dort auch begegnet ist, gesprochen. Und vielleicht magst du einmal definieren für dich, was für dich Nachbarschaft bedeutet und was das für ein Wert ist. Mhm. Weil wir auch gerade als Butni, als Hamburger Unternehmen ja total nachbarschaftsverbunden
sind. Also wir merken ja, dass wir eben ein Teil der Nachbarschaft sind. Und ich habe jetzt gerade die Statistik gelesen auch, wie viele Menschen sich beim Einkauf treffen. Mhm. Ich glaube, jeder Fünfte trifft andere Menschen, also aus der Nachbarschaft beim Einkauf, das habe ich. Aber wir fühlen uns irgendwie verbunden, wir versuchen die Menschen zu unterstützen. Wir sind ein Teil der Nachbarschaft, und wir merken auch, dass in der Entwicklung, die wir jetzt in Corona haben, dass die Nachbarschaftsläden sich viel stärker entwickeln als die Läden in den Zentren. Also da merkt man, dass das die Verbundenheit ist, die wir jetzt ja auch als der Lockdown war, haben wir ja auch gesagt, ihr könnt eure Werbung bei uns an die Fenster machen und so etwas unterstützen. Und dass wir einfach, einfach ein Teil dieses Lebens auch ist. Ich glaube, das ist auch in Bezug auf das Thema Online, weil ja wirklich viele Händler jetzt wirklich insolvent gehen werden. Aber ich glaube, das ist eine dieser Chancen, dass der Laden zu einem Treffpunkt wird, der Nachbarschaft. Ich glaube, das ist, wenn der vor allen Dingen nicht zu groß ist, wenn er kompakt ist und so etwas. Also daran war schon mal so mein Ziel, auch. Man muss ja auch beim Geschäft, muss man sich immer mit den Menschen auseinandersetzen. Man muss im Endeffekt, wie verhalten sich Menschen? Und Menschen werden immer, sind soziale Wesen und werden auch Menschen suchen. Und wo gibt es Möglichkeiten? Das ist ein Thema, der Treffpunkt ist mit dem Laden.
Das stimmt. Würdest du sagen, dass Nachbarschaft für dich als Unternehmer was anderes bedeutet als einzelne verstehende Person?
Und die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Also wenn du Butni als dein Unternehmen oder ihr als Butni-Filialen, hast du ja Nachbarschaft ganz klar definiert, aber wenn du zu Hause sozusagen in deiner Nachbarschaft guckst, ja, ist es was anderes für dich selbst?
Nee, das ist auch, ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus und da ist auch eine, ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist ja eine gute Nachbarschaft. Ja. Also da ist ein regelmäßiges Treffen, findet da statt. Man trifft sich auch in einem kleinen Lokal, dort gleich nebenan, wo man öfter mal die Nachbarn trifft. Also ich würde sagen, es ist schon gern so ein Innenhof ja auch. Ja. Und eine gewisse gelebte Nachbarschaft ist da. Also das glaube ich auch. Wir haben auch mehrere kleine Kinder da und so etwas. Also würde ich sagen.
Das finde ich auch.
Ich bin natürlich da nicht so ganz so kommunikativ.
Das finde ich aber auch an Hamburg sehr schön. Ich bin vorher am Stadtrand aufgewachsen und Hamburg hat in den einzelnen Stadtteilen wirklich kleine Nachbarschaften, Gruppierungen, die sich bilden.
Ja, oder St. Georg, und das ist wie so ein Kiez.
Ne? Wie so ein Dorf,
Ja, das ist wirklich Dorf
in der Stadt.
Ja, genau. Und die Handwerksbezirke haben wir oft auch in der Schafstätte.
Genau, und ich glaube, das sagt fast jeder, der in einem unterschiedlichen Stadtteilen in Hamburg von sich, dass sein Stadtteil wie ein Dorf ist.
Ja, ich habe also 30 Jahre ja in Marmsdorf gewohnt und ist auch am Stadtrand hier gewesen. Da habe ich kaum Nachbarn gekannt, weil ich morgens raus ins Büro und abends wieder zurück. Meine Frau war das natürlich anders. Für die Kinder und Hund und was weiß ich, war das anders. Aber für mich, also ich kenne viel mehr jetzt hier in St. Georg als vorher.
Ja, das glaube ich. Wenn wir Gemeinschaft und Nachbarschaft auf das Essen beziehen, dann können wir auch immer über gemeinsames Essen sprechen. Und Essen aus der Nachbarschaft ist ja dann letztlich Regionalität. Was glaubst du, wie können wir wieder regionaler essen? Also man hat immer, oder ich habe das Gefühl, wir müssen uns häufig entscheiden, möchten wir die Karotten aus Deutschland oder möchten wir Bio aus Frankreich? Wie habt ihr da vielleicht auch einen Weg im Butni gefunden, regional
da auch Nachbarschaft zu stellen? Ja, wir haben uns ja konzentriert eben auf Bio, haben uns konzentriert. Trotzdem finde ich regionale Produkte stärker, aber das ist nicht so einfach. Also ich habe jetzt ein paar Mal schon Anlauf genommen, ich hoffe irgendwann wird es vielleicht auch, dass man Lebensmittel ist ja nicht unbedingt unser, sondern Haupt ist eben mehr kosmetische Produkte. Aber ich finde, man müsste kosmetische Produkte mit Rohstoffen aus der Umgebung, das könnte man machen. Also es gibt alle Rohstoffe, die Kosmetik könnte man ja aus einem Radius von 50, 60 Kilometer machen. Also wir müssen, glaube ich, aber dann kommen wir erst dann hin, wenn wir eine gewisse, ich glaube, wenn wir die Kreislaufwirtschaft haben und wenn wir Transport anders berechnen, nicht? Also das ist ja die eigentliche Frage, die dahinter steht.
Genau, das habe ich auch gedacht. Also es ist ja nicht unbedingt in der Großstadt so, dass wir Räume schaffen können für zum Beispiel ganz viel Landwirtschaft. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie viel Kilometer, wie weit weg ist denn eigentlich regional? Ja,
also ich würde mal so im Umkreis vielleicht von 50 bis vielleicht 100 Kilometer. Also die Metropolregion Hamburg, die müsste an sich es schon schaffen, sich selber zu versorgen. Also das wäre möglich. Aber entscheidend ist ja, dass Transport teurer wird. Das ist das entscheidende Kriterium. Und dass wir natürlich auch Abstand nehmen von gewissen Gewohnheiten. Nicht? Dass wir eben schon Spargel gerne im März essen. Das ist ja und Erdbeeren dann und dann und so etwas. Also das muss man auch sagen. Bedeutet auch, aber das kann man auch regulieren über den Preis. Wenn der Transport so hoch und Energie, was weiß ich, die Erdbeeren, die vielleicht da im
Gewächshaus
sind, in Almeria, wenn das alles gerechnet wird, dann würde ja andere Preise kommen für Lebensmittel. Und dann kommen wir ja auch zu dem Thema, dass wir in Deutschland ja leider gegenüber anderen Ländern relativ wenig von unserem frei verfügbaren Einkommen für Lebensmittel ausgehen.
Das stimmt.
Also es wird sich vielleicht generationsmäßig ein bisschen verändern, aber wir geben ja eben doch für andere Dinge eben sehr viel Geld aus, für Reisen, für Autos und das, was ich Möbel und so etwas. Natürlich können wir nicht jeden Tag so draußen leben wie im Süden. Das ist natürlich ein Unterschied ein bisschen. Nicht? Aber ich glaube, dass sich der Konsum überhaupt ändern müsste, eben wenn wir zu einer Kreislaufwirtschaft und das wird dazu führen. Wenn die richtigen Preise aufgerufen werden, das wird auch eine Veränderung. Also man muss einfach sagen, dass man Dinge am besten, also man kann natürlich immer versuchen mit Erziehung und allem möglichen, aber das Beste funktioniert, was braucht man denn?
Und ist innerhalb dieser neu zu definierenden Preisgestaltung, also wenn man Transport mit einrechnet, auch etwas wie Sozialstandards für die Arbeit, also Produzenten selber?
Ja, aber Lieferkettengesetz ist nicht so ein einfaches Thema, weil wenn wir alle diese Standards, die wir haben, jetzt in der Produktion machen, dann werden wir nicht mehr in Bangladesch produzieren. Also da muss man auch mal, man muss immer bei diesen Dingen auch gewisserweise, also ich glaube, das muss man immer so Stück für Stück. Also ich habe gerade jetzt über die Handelskammer eine Diskussion über das Lieferkettengesetz. Das hat auch, muss man so sehen, ob das die Entwicklung, natürlich müssen wir Minimalstandards müssen wir schaffen. Und es muss auch teurer, die Leute müssen auch mehr verdienen, das ist ganz klar. Ja. Oder so etwas. Aber wenn wir wirklich die Ansprüche, die wir hier haben,
überall setzen,
ja. Ja, dann würde ich auch, dann wird doch jeder sagen, dann produzieren, dass wir doch uns Europa produzieren. Oder nicht? Also, ja. Da ist ja auch viel in Bewegung. Ich habe jetzt gelesen, dass Zalando will jetzt auch glaub, Kleidung zurücknehmen und dann gebrauchte Kleidung verkaufen. Also, man merkt da, Kleidung ist ja überhaupt Textilien an der größten Umweltverschmutzer.
Ja,
muss man wirklich sagen. Und da müssen wir eben auch zu anderen, da hängt es auch von den Preisen ab. Die Leute wollen auch was anderes kaufen.
Ja. Ich habe, wenn wir eben über das gesprochen haben, über das Beispiel ganz am Anfang hatten mit den Karotten, mit den Biomöhren aus Frankreich und die regionalen aus Deutschland, die vielleicht sogar unbedingt gar nicht so eine große Preisspanne haben. Ist es dann als Unternehmen vielleicht aufgrund dieser Lieferketten einfacher, die Biomöhren aus Frankreich mit anzubieten, als die regionalen Möhren, wenn regional so kompliziert zu sein scheint?
Ja, also das ist natürlich nicht, also es gibt ja genug Lebensmittelhändler, muss man da auch sagen, die das also dann eben auch, nur als Beispiel, ich weiß von selbstständigen Edeka-Händlern, die also auch einen Kreis von Lieferanten haben wollen, die direkt dorthin reinliefern. Dann nicht. Aber das ist nicht so unbedingt unser Geschäft, also Lebensmittel, also sagen wir mal, gerade in dieser Bereich vielleicht, nicht Obst, Gemüse und so etwas, das ist ja nicht, haben wir nur am Rande.
Nur am Rande, genau. Da geht es dann eher um Naturkosmetik und die
Produkte, die ihr mehr führt. Ja, das ist halt so sein Geschäft. Ja. Also wir haben natürlich so eine kleine Auswahl an Obst und Gemüse, weil das kam irgendwie stärker raus, dass wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie schaffen wir eine höhere Frequenz in die Filialen, weil ich Obst und Gemüse und Molkereiprodukte öfter kaufe, als wenn ich Zahncreme nehme, mal eine Tube Tab, eine Tube Zahncreme. Ja,
oder wie oft kaufe ich Linsen
wie lange reicht hält die, also deshalb, dass man also versucht, mehr Frequenz hinzukriegen.
Ja, und in einer Apfel weiß ich vielleicht sogar sofort.
Und eben bestimmte Produkte auch nicht so online gefährdet sind, deshalb überlegt man natürlich, wie kann das aussehen. Aber ich wollte auch noch etwas sagen, wir haben jetzt ja einen neuen Laden gemacht in der Gertigstraße, wo eben auch viel stärker auf Nachhaltigkeit hingewiesen wird. Ja. Über Etiketten und was weiß ich und über QR-Codes, dass man da rangehen kann. Also dass man, wir wissen jetzt noch nicht, bin auch gespannt, ob diese Produkte jetzt einen besonderen Hinweis haben, auch stärker abverkauft werden. Müssen wir mal gucken, ob die Wahrnehmung
Da auch tatsächlich so scharf ist, wie wir es gerade denken.
Ja, da haben wir also wirklich sehr viel investiert, gerade in die Führung, also es einfacher zu machen. Und dass wir eben auch immer mehr alternative Produkte eben haben. Das war einmal, sage ich, herkömmlich und dann eben immer die nachhaltigen Produkte.
Und Nachhaltigkeit zeichnet sie dann aus durch lange oder weniger Transportwege, mehr
Transportwege.
Bio.
Also wir orientieren uns sehr stark an den UN-Kriterien. Also könnte ich alle, ich glaube, habe ich das nicht genau im Kopf, ich glaube 5 UN-Kriterien und werden auch darüber vom WMF auch geprüft.
Ein Beispiel ist ja, dass ihr dort ein Duschgel anbietet, das kein Wasser mehr enthält, also ein Trockenprodukt. Denn die Produzenten, darüber habe ich einen kleinen Spot gesehen, die das für euch machen, haben gesagt, wenn man unter der Dusche steht, duscht man im Wasser. Wie kommt es, dass ein Duschgel zum größten Teil aus Wasser besteht, obgleich es ja hier aus dem Wasserhahn kommt? Also warum mache ich nicht ein Duschgel, das trocken ist? Denn Wasser habe ich ja ausreichend unter der Dusche.
Und das,
das sind solche... Genau. Ich habe gestern Abend das Hamburger Journal gesehen. Und ich finde diese Idee so toll,
der beiden Jungs. Ja, ich finde es auch toll. Ich konnte nur nicht, ich bin also jetzt nicht ganz so tief in den Sortiment drin. Ich weiß jetzt gar nicht, weil wir erst drin waren, ich konnte es nicht, ich habe das immer so beiläufig auf meinem Kurs gesehen. Auch für das Produkt jetzt handelt, weiß ich auch nicht.
Ja, ja? Aber zurück zum Stück Seife.
Das wusste ich nämlich nicht mehr genau. Ja. Das konnte ich, weil ich das auch nicht
so schnell mitgekriegt. Und das sind so Veränderungen, die mich glücklich machen und ich die so hoch einschätze, dass sich jetzt, wir erleben durch Corona wirklich, dass Dinge sich ändern müssen, sollten und sogar können.
Ja, wir müssen aber mal vorsichtig sein, ob es wirklich nachhaltig bleibt.
Richtig, genau. Thema,
es wird Veränderungen geben in der Arbeit, glaube ich. Homeoffice wird stärker werden. Also das, was ich, die Leute werden vielleicht 3 Tage im Büro, 2 Tage eben zu Hause arbeiten. Also solche Dinge werden, aber ich weiß nicht, es wird geschäftliche Flüge und sowas weniger werden. Weil also mehr da über Videokonferenzen und so etwas digital das abgewickelt wird, aber es wird nicht alles. Ich weiß nicht, da bin ich vorsichtiger, ob die Menschen im Urlaub wieder mehr fliegen werden. Aber fliegen wird teurer werden. Also deshalb könnte auch sein, dass da weniger geflogen wird. Also
Regionalität ist ja an der Stelle auch, dass wir Menschen auf einmal die Region wieder mehr zu schätzen wissen.
Ja, also was, das jetzt.
Ja, was bietet eigentlich Hamburg und der Hamburger Umkreis? Klar. Was bietet vielleicht auch Norddeutschland? Und wir können auch...
Sie ist ja den Küsten, das ist brechend voll und es preist nicht ab jetzt. Also
und wir können ganz Deutschland auch da uns anschauen. Die Menschen machen einfach Urlaub in Deutschland. Und ich glaube auch, dieses Gefühl von Regionalität für uns Menschen hat auch einen Mehrwert.
Ja, also, das ist eine Frage von Anker. Ich glaube, dass jeder Mensch auch eine Verankerung braucht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, also deshalb wollen wir natürlich auch uns informieren. Wir haben auch einen gewissen Abenteuergeist drin, weil sonst würde ja keine Entwicklung stattfinden. Ich möchte auch mal wissen, wie die Dinge da in Japan sind, vielleicht mal wie wäre. Also das muss man auch sagen. Also dass man, ich habe immer viel auf den Reisen, die ich immer gemacht habe, auch viel gelernt oder so etwas, auch über Menschen, über Verhalten und so etwas. Also ich glaube, dass dem natürlich haben wir heute eine viel stärkere, als ich viel gereist bin oder Weiterreisen gemacht, das ist alles 30 Jahre her. Heute haben wir natürlich, das ist schade, die Vielfalt, deswegen, wir haben nicht mehr die Vielfalt in der Kultur, die wir vielleicht durch diese neuen Medien, dass in jedem Dorf jetzt ja heute alles sichtbar ist.
Und jeder weiß alles vom anderen.
Wird, ja, genau, es wird immer mehr so, so ein Einheitsbereich.
Ne? Also eine Größe, genau. Ja. Und die Hotspots, die man unbedingt sehen müssen, sobald die viral sind, sind keine Hotspots mehr, weil dann weiß auch jeder andere, dass da so schön ist.
Also die Information ist anders, das brauchen wir vielleicht nicht immer ganz so viel reisen, die man, was man vorher gemacht hat, eben das. Ich weiß, da bin ich mir nicht sicher.
Auf diesen vielen Reisen, die du gemacht hast, hat das auch dir immer einen Eindruck verschafft, was in der Welt gerade los ist und was das auch für Hamburg oder Budni bedeutet?
Ja, natürlich habe ich. Also ich habe sehr viel durch meine Reisen, die ich nach Nepal und Bhutan gemacht habe, habe ich sehr viel, also andere Kultur kennengelernt. Oder wenn ich in Südamerika war, eben auch in Peru und so etwas. Also ich finde immer so, war natürlich auch so, was man gesehen hat und man hat ja auch Dinge mit anderen Augen gesehen und wir werden ja nachher auch noch über die Ökonomie oder Gemeinwohlökonomie und solche Dinge natürlich sprechen und wie die Entwicklungen in den Gesellschaften werden wir vielleicht am Ende auch mal sprechen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz gut, also auch das, ich habe auch eine Reise, also auch eine Trekking-Tour mit meinem ältesten Sohn gemacht hat, der war schockiert über die Armut, die in Nepal herrscht. Das ist ja auch schon 30 Jahre.
Ja, weil man einfach immer die schönen Bilder sieht, wenn man über Nepal berichtet.
Ja, genau. Oder meine Tochter hat 3 Monate in Kuba bei der Familie auch Also ich habe sie dann besucht mal. Ich habe gedacht, oh Gott, wo lebt sie?
Was war das Oh-Gott-Gefühl? Ging es den Menschen nicht gut? Oder
nein,
war das...
aber ich habe gedacht, wo hast du sie, unter welchen Bedingungen lebt sie dort? Nicht? Also,
da merkt man dann, dass wir sehr privilegiert hier waren.
Ja, genau. Und Niklas habe ich in Indien eine Tour gemacht. Und, also deshalb, also oder auch in ganzen, mit Julia auch in den indischen Slums. Also Indien ist ja da...
Hat alles.
Ja, du erzählst von Reisen in auch Ländern, die vielleicht nicht ganz so privilegiert sind wie wir. Und nichtsdestotrotz schafft Bhutni es immer wieder am Zahn der Zeit zu bleiben und auch früh schon neue Produkte und Ideen an den Markt zu bringen. Heike hatte mir erzählt, ihr habt viel Pionierarbeit gemacht im Bereich Bio. Und wie schafft Bhutni oder wie schafft ihr es als Unternehmen, euren Gedanken immer wieder up-to-date zu bleiben? Ist es einfach ein gutes Gefühl für den Kunden?
Ich glaube, es liegt daran, dass man sich, also ich bin ja nun schon die etwas ältere Generation und so, aber ich habe mich immer mit den Menschen beschäftigt und was geht in der Gesellschaft vor. Man muss wirklich sehr offen sein, dass alles das, was sich in der Gesellschaft verändert oder etwas, habe ich immer gesagt, kommt entweder über die Kunden oder über die Mitarbeiter des Unternehmens. Das ist relativ einfach. Wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt, ich lese viel. Also ich habe immer am Wochenende packend Zeitungen und was weiß ich. Also,
durchgeblättert werden.
Ja, genau. Ich lese also viel, setze mich auch mit gesellschaftlichen Veränderungen auseinander und versuche auch zu beobachten und auch wirklich mit kritischen Stimmen. Nicht? Also, dass man erkennt, was bewegt sich und man muss dann natürlich auch mit Herz dabei sein. Das ist ja am Anfang oft so, dass man auch da beharrlich sein muss und sagen, wir müssen diesen Weg gehen. Und es gibt ja oft, gerade bei vielen neuen Dingen, gibt es ja auch unheimlich viel Widerstand. Das geht alles, ja. Geht nicht.
Alles da Neue ist so aber erstmal blöd.
Geht nicht, nicht. Ich komme nochmal einen Schritt zurück. Nicht, ja. Geht nicht, gibt's nicht, ist ja deine Devise. Es geht ja immer, wenn man
ausgeht. Es gibt immer Möglichkeiten, ja, genau.
Und so war es ja auch vor über 20 Jahren, dass die Bioprodukte auf einmal mit in den Regalen von Bhutni standen. Ein Zeitpunkt, wo es noch nicht so gängig war, Bioprodukte überall verfügbar zu bekommen. Also das war noch die Zeit, wo es Bioläden klein gab. Ja, eine Kollegin von mir sagt immer, dritter Hof, hinten rechts, zweiter links, da waren die Bioprodukte versteckt. Und auf einmal war Bhutni einer der Hauptverteiler, also Distributeure in Hamburg und hat das geschafft. Also es standen für alle, die Bhutni nicht kennen, das muss man immer noch mal erklären, da waren dann auf einmal Mehle, Säfte, Nudeln standen mit im Drogeriemarkt und nicht nur das, und das ist eine Besonderheit, ihr habt euch auch für ein Kühlregal entschieden. Das heißt, auch die Kühlprodukte, frische Produkte von der Milch über den Joghurt, Quark, Käse, mittlerweile natürlich auch viele Fleischersatzprodukte, vegetarische und vegane Produkte sind mit da. Wie wichtig war das für die Bio-Welt, dass ihr euch dazu entschlossen habt?
Ich glaube, also erstmal, warum ist man dazu gekommen? Es war ja so, dass wir Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, ist hier in Hamburg, hat die GAL, damals hieß es noch GAL, über 10% Stimmen gehabt.
Vielleicht ergänzend für die jungen Zuhörer, GAL ist die grüne alternative Liste und heute die Grünen. Ja.
Und die hatten über 10% und da hat man ja einfach gemerkt, dass in der Bevölkerung doch irgendwas sich verändert. Und wir haben dann angefangen wirklich, die ersten Produkte waren an sich eher mit Blauem Engel heraus. Und dann war es eben auch, dass wir dann ja eben auch mit einer Tour gesprochen haben und ich war einfach auch davon überzeugt von diesem Weg und da haben wirklich viele Leute gesagt, wie kann man so etwas in einem Drogeriemarkt oder so etwas verkaufen.
Aber, da ist doch Toilettenpapier und Zahnpasta.
Ja, das war etwas, ja. Einer hatte zu mir gesagt, ich würde jetzt aus Bhutni eine Ökobude machen. Oder so.
Ja, und selbst wenn.
Aber trotzdem war es klar und aus einer Geschichte entwickelt sich ja eben das an. Andere, erst haben wir eben mit diesen Produkten begonnen und dann war es auch klar, dass man, was ich auch gesagt habe, dass wir Molkereiprodukte, eben Kühlprodukte hatten, weil das entwickelt sich ja weiter. Man muss ja auch zuhören, was wie sind die Wünsche des Kunden? Und daraus ist wieder Naturkosmetik gekommen, das, weil wir hatten ja die Kunden, die das haben. Nicht? Also das muss man einfach überlegen, wie man bestimmte Dinge weiterdenkt. Und so muss man dann mal, die Einzelnen sind ja immer so Schritte, die man dann unternehmen, und daraus aus dem nächsten Schritt kommt wieder ein neuer Schritt. Ne? Mhm. Weil man kann ja, Handel ist Wandel, kann da also nicht im Endeffekt ja nicht stehen bleiben irgendwo, sondern man überlegt ja heute, was kann man jetzt wieder daraus machen. Aber ich habe manchmal zu manchen Dingen schwierig, da so eine Brücke zu finden. Also für mich wäre es zukünftig noch stärker, was kann man an Dienstleistungen anbieten.
Aber das an was denkst du da?
Ja, habe ich, bin ich auch nicht, noch nicht so schlüssig, richtig, wenn ich Bogen hinbekommt. Also entweder Dienstleistungen anzusiedeln im Laden, man verschiedene Dinge vielleicht noch dazu nimmt.
So wie auch einige Haspa-Filialen, die auch, da hat Heike mal einen Vortrag gehalten, die dann so Abendprogramme anbieten, mit auch Leuten aus der Nachbarschaft. Also da waren wir auch hier in einer Filiale um die Ecke.
Ja, die auch nicht war, weil ich auch einmal zum Vortrag bei der Haspa auch mal eingeladen bin. Also solche Ideen, denke ich, müssen wir, natürlich das Thema ist immer, Mitarbeiter zu finden, die haben schon, die haben so und so. Nicht? Also, wenn man natürlich solche Vorträge irgendwie macht und so etwas, wie weit sind die Menschen auch bereit, da ein bisschen Obolus zu zahlen? Das muss man natürlich mal probieren auch. Also denke, darüber nachdenken muss man, und vielleicht gibt es auch noch andere Dinge, die man da vielleicht auch noch stärker mit der Nachbarschaft irgendwie zusammen macht. Wir hatten jetzt in Corona-Zeiten, gab es ja auch Menschen, die für andere eingekauft haben und solche Dinge noch nicht. Also wir müssen da also auch die Dinge da weiter einfach weiterentwickeln. Und man hat ja heute eben auch noch mehr technische Möglichkeiten. Da bin ich leider mehr Laie über die ganzen Möglichkeiten der Apps. Das ist unbedingt meine Welt.
Das ist das Wunderbare, dass ich mich so verjüngt habe in meinem Team und ich auch immer wieder dazu lerne, was eigentlich alles technisch möglich ist. Und da ist auch Rike hier im Podcast ganz groß, weil sie sich in die ganze Technik dahinter eingefuchst hat. Dass wir heute hier sitzen, ist auch ein Verdienst von Rike sicherlich, und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich weiß von dir, und ich komme jetzt nochmal auf die Landwirtschaft zurück, ich weiß von dir, dass deine Großeltern auch Landwirtschaft betrieben haben. Und dass deine ersten, korrigier mich bitte, wenn das falsch liegt, deine ersten Erfahrungen im Wirtschaftsleben waren, dass du auch mit auf dem Markt warst. Was sind die Eindrücke, die du damals bekommen hast über Menschen, die Lust auf Lebensmittel hatten und bei euch einkauften auf dem Markt? Und was ist heute anders?
Ich glaube, das ist einfach nicht, nicht vergleichbar. Das sind ja wirklich Jahrzehnte, wie es zurückliegt. Ich habe nur von meiner Großmutter habe ich vieles gelernt, aber eben die ersten Erfahrungen auch im Einzelhandel. Und ich habe nur, also wenn man sagt, für Guten, habe ich drei Dinge gelernt, dass es eben Service wichtig ist, Qualität wichtig ist, der Ware, und der Preis ist diese drei Dinge eben.
Auch in der Reihenfolge? Service, Qualität und Preis?
Also ich würde sagen, also für mich würde immer Qualität zuerst stehen. Also der Preis vielleicht lieber am Ende. Ich würde ich mir wünschen. Immer.
Ja, ja.
Und muss man mal sagen, das muss man sich wünschen, aber man muss auch mal sehen, dass Menschen eben unterschiedliches Budget haben. Immer. Und da habe ich auch Verständnis für viele, die eben dann wirklich sagen, ich kann mir das beim besten Willen nicht leisten. Also ist immer die Frage der Abwägung, ob man dann was anderes woanders spart.
Genau, da kann man nicht in die Portemonnaies reinschauen, genau, die Entscheidung.
Ja, genau.
Und diese ersten Erfahrungen?
Aber die ersten Erfahrungen waren natürlich klar, dieses Persönliche irgendwie. Nicht? Und das ist vielleicht das, die direkte Arbeit eben mit Menschen, dass man die einzelnen Kunden, ich war natürlich nur mal einen Tag auf eine Woche auf dem Markt, aber für mich war das eine sehr gute Erfahrung. Es war aber nicht nur das, sondern es war auch so, die Erfahrung, wie wir mit Tieren umgegangen sind. Also ich muss wirklich sagen,
welche Landwirtschaft, also welche
Tiere? Wir hatten Kühe und Schweine und Hund und Pferd und sowas. Aber ich fand immer so, das ist für mich so haften geblieben, es war ein bisschen früh darüber zu sprechen, aber dass man immer Heiligabend erstmal die Tiere alle versorgt hat, das alles ordentlich gemacht hat und sowas alles. Ja, das war irgendwie, man hatte ein ganz anderes Ja, also ich kann mir, wenn ich heute Bilder sehe von dieser Massentierhaltung, dann wird mir schlecht, das muss ich wirklich sagen. Das ist für mich also ein Riesenthema. Und dass da nicht wenn man sieht, diese Sauen, diese Kasten, das ist unmöglich.
Da fehlt
einfach. Also ich wollte, das ist auch für mich ein Thema, eben auch dafür wieder zu plädieren, dass wir mehr zu einer fleischlosen Ernährung kommen. Nicht?
Fleischlos? Jetzt muss ich nachfragen, denn wir erleben hier.
Oder auch mit weniger Fleisch. Ich würde sagen, Fleisch mit weniger Fleisch. Aber wenn ich jetzt überlege, was das bedeutet, eben in Brasilien oder so etwas, die ganzen Urwälder gerodet werden für Soja, also das ist doch nicht immer nachvollziehbar.
Ja, also.
Aber dann merkt man immer wieder die Kette, wie Verhalten auf andere Dinge immer wieder abschreiben. Mhm,
ja, also ich erlebe das ja auch dadurch, dass wir in den Seminaren über Fleisch sprechen und deswegen musste ich gerade nachhaken, geht es dir um fleischlos oder fleischärmer?
Fleischärmer,
genau, denn es geht ja schon...
Und Qualität.
Und Qualität, genau das ist der Punkt, wo wir auch konform sind, ja. Denn... Jeder darf natürlich auf Fleisch verzichten, wenn er das möchte. Keiner muss ja Fleisch essen. Aber für diejenigen, die Fleisch essen wollen, müssen wir meines Erachtens neue Kriterien hinkriegen, dass wir sagen, weniger und bessere Qualität.
Ja, ganz klar. Und man würde automatisch, wenn mehr, würde auch weniger Fleisch gegessen werden. Mhm. Das muss man ja auch sagen, weil es teurer wird. Ja. Wenn man also hat man, das ist ja das Problem unserer Lebensmittel, wie viel wird weggeworfen. Das meiste, man erzählt immer von den Supermärkten und Transportwegen, die meisten Lebensmittel, die weggeworfen werden, machen Privathaushalte. Ja. Die schmeißen am meisten weg. Also
das ist eigentlich das teuerste Lebensmittel, das gekauft wird und dann weggeschmissen wird.
Ja, aber weil Lebensmittel zu billig sind, das sage ich immer wieder. Das ist das eigentliche Thema, was dahinter ist. Und deshalb könnte man auch wirklich zu anderen Bedingungen oder so, dass man andere Anbau oder was weiß ich, bei dem Tierschutz ganz andere Dinge auch erreichen. Man kriegt das nicht im Hauruck, aber man müsste noch irgendwie mal so definieren, wo wollen wir, und das brauchen alle Beteiligten dieser Lieferkette, die müssen einfach sagen, so, wo wollen wir in 10 Jahren hin, da müssen wir, kann ich mich auch dementsprechend darauf einstellen.
Mhm, ja. Ich finde das absolut richtig, was du sagst, und mir geht es genauso. Und wir als Ernährungswissenschaftler haben natürlich auch den Anspruch, dass die Menschen gesund sind. Und wenn man dann über Fleisch nachdenkt, heißt es auch, man braucht gar nicht so viel Fleisch, wie gegessen wird. Obgleich es ein Stück Lebenskraft ist für einige, sicherlich, andere, wie gesagt, können darauf verzichten. Aber ich möchte immer wieder betonen und auch an dieser Stelle, wir brauchen nicht viel Fleisch, um gut versorgt zu sein mit dem, was ein Fleisch wertvoll macht an Zink.
Ich esse auch ganz gerne Fleisch, kann ich gar nicht sagen, aber ich muss nicht jeden Tag Fleisch essen.
Genau.
Also und weniger ist mehr.
Ja.
Und Qualität.
Und Qualität. Und das ist das, was immer wieder betont werden sollte. Ich möchte einen Themawechsel machen. Und zwar, eingangs erwähnt, bist du ausgezeichnet für sehr viel Engagement, was du hast. Also oder an den Tag bringst, immer und immer wieder, unermüdlich. Ich kenne dich ja jetzt seit 16 Jahren und erlebe das immer wieder, dass du sagst, wir müssen, wenn man etwas vorhat, Mehrheiten schaffen. Und gleichzeitig denke ich, es gibt doch aber auch immer sehr viel Gegenwind gegen deine Vorgaben, in welche Richtung du gehen möchtest. Also beispielsweise Schule besser gestalten. Wie geht das? Oder aber mehr für die Gesundheit der Mitarbeiter tun. Dann sagen ganz viele, ja, da habe ich aber keine Zeit für. Oder andere Kriterien vielleicht, wo du Gegenwind erfährst. Was mich so brennend interessiert, wie schaffst du es, immer wieder diesen Gegenwind auszuhalten oder die Segel anders zu setzen und ihn sogar als Rückenwind zu nutzen? Was ist dein Geheimnis? Gute Frage?
Ja, sehr gute Frage.
Danke.
Ich hätte eine Frage, wie weit ich da ehrlich jetzt antworten kann.
Ja, genau. Du bist ein Mann des Wortes und du weißt, wie du dich ausdrücken kannst. Die einfache Frage ist...
Ja, aber auch immer Menschen, die einem arm auf und auf, also selber hat man natürlich auch eine ganze Menge an Energie, aber man braucht eben auch, man muss sich auch mal Energie tanken können. Also das, glaube ich, gehört auch, und dass man natürlich, wie ich mal sage, eine gewisse Beharrlichkeit hat und die auch mal wieder auftankt und Und wenn man auch von Menschen Anerkennung bekommt oder Zuneigung, wie auch immer, so etwas, dann schafft es natürlich neue Energie.
Also auch da also
ich
ist
es... Ich bin auch auf der Seite, habe ich viel Energie, aber ich brauche auch von anderen Menschen auch Energie. Das
ist also die klar. Idee ist...
Ich kann es nicht allein, sondern man braucht einfach auch nicht. Also das, ich glaube, dass man vielleicht auch... Beides ist, nicht? Dass man Beharrlichkeit und Energie hat, aber man braucht auch ein Umfeld, was einem Energie auch gibt.
Also die Beharrlichkeit und die Standfestigkeit bildet sich auch durch immer wieder den Energietopf selber füllen und
ja,
sich
genau,
zurückziehen.
Klar. Und auch Kontakt, also ich glaube auch, dass das auch eine Rolle spielt, dass man sich immer wieder mit unterschiedlichen Menschen austauscht, auch, die einem ja auch in den Dingen auch bestärken dann wieder, nicht? Also den Weg zu gehen dann. Also ich finde mal so mit Gegenwind, das kann man gut aushalten.
Hier auch, in Hamburg sind
so
wir steife Brise
ja,
gewohnt.
Ja, müssen ja Wind- und Wetterfest sein. Und das ist ja auch eine Herausforderung, nicht? Also man hat ja auch manchmal Maximalposition, die man am Anfang hat. Und dann weiß man ja auch, dass man im Endeffekt immer, wenn man etwas verändern will, muss man auch kompromissfähig sein. Mhm. Also das gehört, glaube ich, auch einfach dazu, dass es einfach nicht so schwarz-weiß gibt. Und das hat auch mit dem Alter zu tun, dass es meistens mehr Grautöne gibt.
So wie in den Haaren. So wie in den Haaren. Die Grautöne, würdest du sagen, du bist auch altersmilde geworden? Gegenüber beispielsweise das, was du bei deinen Kindern in der Jungführung jetzt wahrnimmst oder wenn du dich mit früher vergleichst?
Ja.
Ja, ein eindeutiges Ja.
Natürlich ist, glaube ich, dass man mit zunehmendem Alter die Dinge natürlich auch stärker abwägt. Man hat seine Lebenserfahrung und kann besser abwägen. Also ich war früher leidenschaftlicher in den Dingen. Ob das mal gut war, muss man auch mal... Weil Leidenschaft schafft auch neue Leiden. Also dass man natürlich heute überlegt, da vielleicht auch mal in vielen Dingen auch ein Paket, aber das ist oft wieder ein Vorteil dann, nicht? Aber die Leidenschaft bricht immer wieder durch.
Sich einzusetzen.
Ich von meiner Assistentin, ne?
Ja, ist sicherlich auch etwas Tolles.
Aber es gehört auch mal so ein gutes Team, nicht? Also das gehört auch dazu, dass man wirklich auch mit Menschen zusammenarbeitet, wo man eine ähnliche Chemie hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ich sage mal, das Fachliche, wenn jemand Interesse hat, dann kann man sich das aneignen. Aber Chemie ist schon eine wichtige.
Genau, also...
Ja, ich bin jetzt ungefähr in dem Alter, wie du, als du damals die Butni-Filialen übernommen hast. Wäre das auch der Rat, den du Menschen oder Personen, die jetzt kurz vor ihrem Karrierestart stehen, geben würdest, auf Chemie zu achten?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil. Also ich habe auch viele Einstellungsgespräche geführt und es ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man darauf achtet. Vor allem muss man immer die anderen Menschen mit einbinden, mit denen die auch so die Zusammenarbeit, dass auch eine gewisse Chemie da ist, aber auch eine gewisse Ergänzung. Nicht? Also ich habe früher gesagt, ich wusste immer genau, wenn einer reinkommt, nimmst du oder nimmst du nicht. Also ja. Aber man muss auch darauf achten, dass man nicht nur ähnliche Leute, sondern man braucht eben auch unterschiedliche Menschen in einem Team. Nicht? Aber die müssen sich ergänzen. Das ist, glaube ich. Also.
Und nicht anfeinden.
Ja, nicht anfangen. Ja,
kein Konkurrenzkampf.
Aber auch so, das muss irgendwo, ja, das muss auch so, auch eine gewisse Entwicklung, man muss auch darauf achten, dass im Bereich unterschiedliche Generationen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges, das haben wir gesagt, für ein Unternehmen ist es wichtig, drei Generationen zu haben. Also die Jüngeren, die Mittleren und die Älteren, weil die unterschiedlichen Aufgaben auch da sind.
Weil sie unterschiedliche Ideen haben.
Ja, ja, genau. Und die Mitte ist an sich so wichtig, gefragt, die Umsetzung. Ne? Also der Dampf von unten kommt, muss die Mitte und die Bremsfunktion, die gleich oben ein bisschen kommt, von der Älteren kommt, der muss ja irgendwo da zusammengeführt werden in der Mitte.
Okay.
Aber Verantwortung ist natürlich was anderes. So bin ich jetzt zurück, ich bin ja sehr früh ins Unternehmen und früh Verantwortung.
Ja.
Da würde ich auch mal, glaube ich, wünschen, heute kommen ja viele dadurch, dass keine Bundeswehrzeit und so etwas, also bei den Männern, ist es ja. Vielleicht, dass sie sehr früh in bestimmte Positionen kommen und oft dann ja auch als Jüngere auch verheizt werden. Nicht? Also das muss man auch sagen, die ja von den Universitäten kommen, im Bachelor, die machen ja auch den Anspruch, den sie haben, stehen. Und also ich finde immer so, man sollte den Menschen auch Zeit geben, zu einer Persönlichkeit heranzuwachsen, was zu entwickeln, auch dass also die Zeit irgendwie auch gegeben wird. Dann. Ich hatte es ja auch nicht, aber deshalb muss ich auch in vielen Dingen schwer durch.
Also die Botschaft an meine Generation, sich selber Zeit geben.
Ja, ich glaube schon, dass man also das.
Aber den Dampf bewahren.
Ja, den Dampf muss man auch bewahren.
Okay. Und den braucht ihr ja auch fürs Studium. Also wenn du
Master fürs Studium ja auch, klar, aber auch später ja auch nachher. Natürlich braucht man. Also, aber ich finde es manchmal so, dadurch die Bachelor kommt man natürlich von der Uni und denkt jetzt irgendwie, man kann es, ja. Und das war vielleicht früher ein bisschen anders, wo weniger Leute studiert haben. Wir haben ja eine Ausbildung gemacht, die waren da schon etwas dichter. Und die haben, wenn eine Ausbildung abgeschlossen hat, dann hat man nicht gleich gedacht, ich kann ja eine Führungsaufgabe übernehmen.
Also das stimmt.
Also das ist so, hat sich so ein bisschen verschoben. Aber wie ich mal sage, das meiste läuft sich zurecht.
Ja. Wir merken es hier im Team auch, einige Sachen, die ich schon kann, weil ich eben 20 Jahre der Rico und den anderen Mädels voraus bin, weiß ich eben, viele Anfängerfehler müssen die dann nicht mehr machen in den Projekten, weil ich da alle schon einmal durchgekaut habe. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass meine Seminare auch besser werden, weil wir uns eben austauschen und weil wir eben sagen, oder ich neue Perspektiven auch bekomme.
Ja, also das ist ja auch eine andere Zielgruppe, wenn ihr beide miteinander spricht, muss ich ja die Zielgruppen auch wahrscheinlich auch unterschiedlich ansprechen.
Sowohl als auch, ja. Also, und da die Mischung zu finden einerseits und aber auch zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr 20 und Rieke ist auch noch nicht 40 oder 44. Ja. Also das ist, wir finden einfach immer wieder ein gutes Level, wo man sagt, was kannst du, was kann ich und wie ergänzen wir das? Ja. Und nicht,
ich
was kannst
Schritt
du?
Ich weiter, weil ich sage manche Sachen, weil ich sage, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also es gibt so bestimmte Bereiche, wo man einfach sagt, weil ich muss auch für Entscheidungen mal ein gutes Bauchgefühl haben. Und bei bestimmten Dingen kann ich das eben nicht, bei den technischen Normen, den kann ich das nicht so entwickeln.
Ja. Wir kommen zur letzten Frage. Thema Bauchgefühl und Thema viel Energie in deinen Alltag einbringen, was du nach wie vor machst. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie du vor 20, 30, 40 Jahren oder du bist jetzt über 50 Jahre bei Budni, wie du mit 50 Jahren, mit wie viel Dampf du gestartet bist. Diese Energie über diesen langen Zeitraum aufrechtzuhalten, bedarf ja auch irgendeinem Erfolgsfaktor, den du für dich hast. Also wie du für dich sorgst, wie du deine eigenen Ressourcen, du hast schon gesagt, die Menschlichkeit und das Zwischenmenschliche mit anderen ist dir sehr, sehr wichtig und auch immer das Auftanken von Batterien. Aber was machst du, um deine Gesundheit zu schützen?
Laufen, regelmäßig laufen, bewegen, frische Luft auch versuchen, auch mal mittags, wenn der am Bahnsweg, dass man mal rausgeht oder so etwas. Also ja, dass man sich das Leben so ein bisschen gestaltet, dass man ein gewisses Wohlfühlen. Aber ich glaube, dass die Frage ist, also erstmal, wenn ich jetzt rückblicke, bin ich mit meinem Leben zufrieden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich in meinem Alter jetzt sage, da habe ich auch was verkehrt gemacht.
Ja, Zufriedenheit ist sicherlich ein.
Ich glaube, einer der Punkte. Und dass man natürlich, klar, hat man auch schwierige Phasen, die also eben auch belastend sind oder so etwas. Und
was hilft dir dann in diesen belastenden Phasen? Weil wir haben ja jetzt alle mehr oder weniger starke belastende Phasen derzeit.
Ich finde das Corona nicht als belastend.
Genau, und wenn du jetzt dich in Menschen reindenkst, die das jetzt aber gerade als belastend empfinden, was würdest du denen mitgeben, um zu sagen, was hast du aus belastend?
Ich glaube, es geht immer wie die Sonne auf. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch immer sagt, in meinem tiefsten Punkt, und das habe ich im Leben auch oft genug gehabt, aber man weiß ja immer, wenn du im tiefsten Punkt kannst du auch wieder aufwärts gehen. Und ich glaube, es gibt auch immer wieder Lösungen und wichtig ist, glaube ich, dann im Gespräch mit anderen Menschen zu sein. Ich glaube, dass man ein gutes Umfeld hat, das einem aufrichtet oder es eine neue Kraft gibt oder so etwas. Also natürlich gibt es also wirklich ganz schwierige Situationen oder so etwas. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann wirklich auf Menschen bauen kann und wo man wieder Kraft schöpfen kann und Hoffnung. Ich glaube, also man muss immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja immer. Ja. Also das ist, glaube ich, einer der Themen. Und dass man mal frisch und munter, kann ich auch klar. Ich liebe die Frauen, das ist also.
Und das ist ein schöner Abschlusssatz. Kurt, ich spreche mal für uns. Wir danken dir sehr für dieses Gespräch heute, diesen Podcast, Schnack und Snack. Wir haben gar nicht über deinen Snack gesprochen.
Das stimmt, er liegt hier.
Er liegt hier und wir wollen ihn zum Schluss noch erwähnen. Ich sagte im Vorwege, als wir uns absprachen, was hättest du gerne für einen Snack? Und du erwidertest?
Franzbrötchen mit Rosinen.
Mit Rosinen. Ein Franzbrötchen mit Rosinen. Und dann sagte ich, naja, als Hamburger Jung.
Ich wollte gerade sagen, um das Hamburger Bild perfekt zu machen.
Und damit lag ich falsch. Du bist in Bremen geboren. Aber
was wären die Hamburger ohne Bremen?
Was wären die Hamburger ohne Bremen? Dein Snack ist das Franzbrötchen mit Rosinen. Und das ist für alle Hamburger klar, was das ist.
Ich liebe diese Stadt Hamburg. Also
und für alle Nicht-Hamburger muss erwähnt werden, dass ihr das Foto auf allen sozialen Medien seht, was ein Franzbrötchen ist. Und kommt einfach mal in den Genuss, kommt nach Hamburg, besucht uns, schaut euch Butni-Filialen an, schaut euch Hamburg an, es ist sauschön hier und wir können sogar Sommer.
Manchmal.
Und ich sage vielen Dank für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wieder einige Anregungen, wieder Gedanken entstanden daraus. Also, wie heißt es mal schön, wenn zwei oder drei Menschen zusammenstehen von der Bibel, hat was Vernünftiges dabei rausgekommen.
Herzlichen Dank.
Das freut uns.